Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Mein Name ist Roy Kreuzer und schön, dass ich heute wieder in Ihr Ohr krabbeln darf und Ihnen ein paar Minuten etwas Neues aus der Betreuerszene erzählen darf. In dieser Woche gibt es etwas zu feiern, also für mich jedenfalls, beziehungsweise gab es letzte Woche schon zu feiern, und zwar zwei Beschlüsse des Amtsgerichts, des Sozialgerichtes in Hamburg. Sozialgericht Hamburg, nicht Amtsgericht, das Sozialgericht in Hamburg. Das hat bei mir für richtig gute Laune gesorgt. Wenn ich Ihnen das denn erzähle, was das Sozialgericht entschieden hat, sorgt es vielleicht auch bei Ihnen für gute Laune. Ich möchte Ihnen diese beiden Entscheidungen vorstellen. Wie bin ich darauf gestoßen? Weil Hamburg ist jetzt nicht unbedingt meine unmittelbare Umgebung und auch nicht die zuständigen Gerichte. Nein, ich bin über die BT Prax. BT Prax, die erste Ausgabe 2023. Dort bin ich über einen Artikel gestolpert, der im Prinzip mein halbes Betreuerleben gelöst hat, beziehungsweise Lösungen für die Hälfte meines Betreuerlebens bereithält. Die Überschrift dieses Textes lautete: die tägliche 24-stündige 1:1-Betreuung als alternative Versorgungsform bei fehlenden Einrichtungen zur geschlossenen Langzeitunterbringung. In diesem Aufsatz sind die beiden Entscheidungen, die ich jetzt zitiere, bearbeitet worden, beziehungsweise muss korrigieren, es ist nur eine Entscheidung, die hier behandelt wird, wo es um eine Langzeitunterbringung geht, die mit einer 24-stündigen 1:1-Betreuung ersetzt werden sollte. Dazu denn später mehr, wie es im Detail dann aussah. Was habe ich gemacht? Ich habe gesehen, dass das ein Kollege war, der diesen Artikel mitverfasst hat, und habe ihn direkt am nächsten Tag angeschrieben und gefragt, ob ich diese Entscheidung haben könnte. Die hat er mir zur Verfügung gestellt, weil online war sie noch nicht verfügbar. Und er sprach auch gleichzeitig davon, dass es auch noch eine aktuellere Entscheidung gibt, die er jetzt auch, die gleichlautend ist und die er jetzt erwirkt hat beim Sozialgericht. Das heißt, wir haben jetzt die zwei Entscheidungen, die sich mit geschlossener Langzeitunterbringung und die Problematiken darum beschäftigen. Wunderschön, dass dieses Thema einfach jetzt mal wirklich gut aufgearbeitet wurde durch ein Gericht. Worum ging es nun in den Entscheidungen? Im Prinzip waren es zwei fast gleichlautende Entscheidungen. Wir starten mal mit der Entscheidung vom 4. Oktober 2022. Ich habe alle Aktenzeichen in die Shownotes gepackt, auch wo Sie es in der BT-Prax finden. Seite 15, also BT Prax 1:2023, Seite 15 bis 18 ist das Ganze besprochen. Finden Sie auch dann nochmal, falls Sie jetzt unterwegs sind, in den Shownotes. Der Beitrag in der BT Prax ist super, kann ich nur empfehlen, den auf jeden Fall mal zu lesen. Die Entscheidungen, wie gesagt, gibt es noch nicht, aber der Kollege hat es mir erlaubt, Ihnen diese Sachen auch zur Verfügung zu stellen. Nun geht das halt nicht über die Shownotes, aber wer wirklich Interesse an den Entscheidungen hat, kurze E-Mail an mich und dann schicke ich die einfach raus. Wie gesagt, die liegen mir vor und ich kann sie dann per PDF einfach rüberschicken. Aber zurück zum Fall. Also, worum ging es? Im Kern können wir das Ganze zusammenfassen, wie wir es auch alle kennen. Ein Betreuer hat sich an den entsprechenden Träger gewandt, also in dem Fall der Eingliederungshilfe, und hat gefragt: ich brauche eine geschlossene Wohnform. Hieraufhin hat der Träger gesagt: naja, geschlossene Wohnform hätten wir auch gern, gibt es nicht. So, daraufhin hat jetzt der Betreuer beantragt, dass dem Antragsteller eine besondere geschlossene Wohnform benannt werden soll, die zur Aufnahme des Antragstellers bereit und in der Lage ist. Das heißt, es war der Hauptantrag, der gestellt wurde. Nenne mir bitte eine entsprechende Einrichtung. Der Hilfsantrag war, dass die Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Anordnung zu verpflichten ist, dem Antragsteller vorläufige Leistungen der Eingliederungshilfe dadurch zu erbringen, die Kosten für eine 1:1 Betreuung im häuslichen Umfeld zu tragen. So, also Haupt- und Hilfsantrag ist nicht ganz ungewöhnlich, dass man sowas macht. Hat jetzt zwei Zielrichtungen gehabt, die aber, ja, schön, dass sie beide quasi in einer Entscheidung berücksichtigt wurden. Das heißt, es wurde erstmal gesagt, liebe Behörde, nenne mir eine Einrichtung. Da sagt das Gericht, naja, da können wir jetzt nicht ganz mitgehen, also du wirst jetzt keine Einrichtung benannt kriegen. Das Gericht hat festgestellt, also beide Seiten sind der Meinung, es besteht ein Anspruch auf eine stationäre, also auf Eingliederungshilfe in Form von Leistungen in einer geschlossenen therapeutischen Einrichtung. Da waren sich beide einig, also Antragsteller als auch Antragsgegner. Jetzt war nur das Problem, dass es halt keinen gibt. Es war auch unstreitig, dass es aktuell keinen Platz gibt. Also beide waren sich der Meinung, dass es keine Kapazitäten da sind. Und da hat das Gericht gesagt, naja, du kannst jetzt mit deinem Hauptanspruch nicht durchdringen, weil es momentan halt keine Plätze gibt. Und jetzt zitiere ich vielleicht mal, die grundsätzliche Verpflichtung der Antragsgegnerin als Träger der Eingliederungshilfe, also in dem Fall war das dann, das muss ja das Land Hamburg gewesen sein, die für die Leistung erforderlichen Strukturen, Dienste, Einrichtungen und sonstige Mittel vorzuhalten, wird für sie in § 95 SGB 9 konkretisiert. Nach dieser Regelung haben die Träger der Eingliederungshilfe im Rahmen ihrer Leistungsverpflichtung eine personenzentrierte Leistung für Leistungsberechtigte unabhängig vom Ort der Leistungserbringung sicherzustellen. Das ist der sogenannte Sicherstellungsauftrag. Soweit Teil 2 des SGB nichts Abweichendes bestimmt. Vorliegend spricht vieles dafür, dass die Antragsgegnerin ihrer objektiv-rechtlichen Pflicht nach 95 nicht in ausreichendem Maße nachkommt. Aber eine Nichtbeachtung der objektiv-rechtlichen Pflicht des Eingliederungshilfeträgers löst keinen subjektiv einklagbaren Anspruch des Einzelnen aus. Das heißt, übersetzt, grundsätzlich müsste das da sein, aber der Einzelne hat darauf keinen Anspruch. Du musst sicherstellen, dass es das gibt, aber der Einzelne kann sich nicht darauf berufen. So, und jetzt kommt der Clou. Vielmehr ist der Leistungsträger durch die Rechtsaufsicht zur Erfüllung seiner gesetzlichen Pflicht anzuhalten. Das heißt, es ist im Prinzip das Einschalten der Rechtsaufsicht notwendig. Das heißt, es ist für mich jetzt jedenfalls in der praktischen Arbeit auch ganz wichtig zu wissen, dass ich mich jetzt an die Rechtsaufsicht wende, um dementsprechend dann eventuell durchzusetzen. Also das hilft schon, dass man weiß, wir kriegen das nicht durch. Also es wurde ja immer gesagt, ihr seid dazu verpflichtet. Nein, ihr seid nicht so verpflichtet, einen Therapieplatz zu besorgen, sondern ihr seid dazu verpflichtet, es sicherzustellen, dass ihr was habt. So, aber das halt nicht im subjektiven Recht, nicht für den Einzelnen einklagbar. Nun ist ja dem Klienten damit noch nicht geholfen, also im subjektiven Bereich dem Klienten noch nicht geholfen. Und zwar braucht er einen Platz. Und da ist, und da kann ich vielleicht dann den Tenor der Entscheidung denn mal vorlesen, wurde gesagt, die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, dem Antragsteller vorläufig für die Zeit vom 4.10.22 bis einschließlich 31.01.23, längstens jedoch bis zur Aufnahme des Antragstellers in eine geschlossene therapeutische Einrichtung, beziehungsweise bis zur Bestandskraft einer Verwaltungsentscheidung für diesen Zeitraum Leistungen der Eingliederungshilfe bzw. Leistungen der Hilfe zur Pflege in Form einer täglichen 24-stündigen 1:1 Betreuung zu gewähren. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt, das heißt, der Hauptantrag geht nicht durch. Das war nämlich der Hilfsantrag, der dann entsprechend durchging. Bedeutet im Kern, dass das Gericht gesagt hat, ja, also die 1:1-Betreuung, die sehen wir, weil der Gutachter sagt, wenn der nicht in der stationären Einrichtung ist und jetzt allerdings entlassen werden soll und seine Medikamente nicht nimmt, dann haben wir demnächst wieder ein Problem. Dann wird er nämlich wieder Dinge tun, die ihn wieder zurück in die Einrichtung bringen. Jetzt hat die Gegenseite natürlich gesagt, okay, so eine 1:1 ambulante Betreuung, das reicht alles, das reicht nicht aus, um den Rückfall denn zu gewährleisten. Das hat das Gericht allerdings nicht so gesehen, dass bei einer 1:1 Betreuung wäre denn schon eine vergleichbare Betreuung wie auch bereits durch eine geschlossene Einrichtung gegeben. Ja, das ist im Kern das, was man als Entscheidung wissen muss oder beziehungsweise was die Entscheidung ausmacht. Es sind noch einzelne kleine Punkte, die schön sind zu lesen. Ich möchte noch mal was zitieren aus der Entscheidung. Der Betreuer des Antragstellers hat im hiesigen Eilverfahren vorgetragen, dass ihm aus seiner Arbeit mehrere Fälle bekannt seien, in denen Patienten trotz des Vorliegens einer betreuungsrechtlichen Beschlusses zur geschlossenen Unterbringung mangels Platzkapazität in geschlossenen therapeutischen Einrichtungen entlassen worden seien. Weiter machen die Stellungnahmen der Beigeladenen in diesem Verfahren, insbesondere letzte, dass das Krankenhaus einen weiteren Verbleib des Antragstellers im Krankenhaus nicht befürwortet und die Entlassung des Antragstellers sehr zeitnah plant. Ist auch nicht zu erkennen, dass das Krankenhaus rechtlich gezwungen werden kann, den Antragsteller nicht zu entlassen, da nach der Einschätzung der behandelnden Ärzte im Krankenhaus der Behandlungsauftrag abgeschlossen ist. Das ist sehr oft, jedenfalls in meinen Fällen, auch der Fall, dass die Klinik sagt, wir müssen den nicht mehr behandeln. Man kann dann immer noch diskutieren, wenn er halt immer noch im Kreis läuft, ob das denn wirklich der Fall ist. Aber das ist erstmal in vielen Fällen wirklich gegeben. Hier ist auch der Versorgungsauftrag, geht es weiter, des Krankenhauses im Rahmen der psychiatrischen Notfallversorgung, in dem Fall in Hamburg, zu berücksichtigen. Aufgrund dessen das Krankenhaus angehalten ist, nach Abschluss der Behandlung den Platz wieder an akute Fälle zu vergeben. Das ist nicht nur in Hamburg so, das ist deutschlandweit so, dass das so gemacht werden muss. Der Abschluss der stationären Behandlung des Antragstellers wird auch bestätigt durch die mitgeteilten aktuellen medizinischen Befunde, die genau einen gegenwärtig stabilisierten Zustand beschreiben. Das heißt, das ist das, was denn auch immer wieder vorgeworfen wird von den Ärzten. Naja, er ist doch jetzt behandelt und jetzt kann er doch dann gehen. Genau, und dann würden die Kliniken dann dementsprechend dann auch handeln. So viel zu der einen Entscheidung. Das ist, also ich finde das schon sehr bahnbrechend, wenn man das so liest und wie das jetzt wirklich formuliert ist, wurde das einmal komplett durchgespielt. Das ist sehr schön und ja, es wurde nicht nur einmal durchgespielt, sondern es gibt noch eine zweite Entscheidung halt vom 30. Januar diesen Jahres, also wirklich brandfrisch, ist noch warm das Papier von der Entscheidung. Es wird vermutlich dasselbe Gericht, selbe Besetzung gewesen sein, wenn man die Aktenzeichen zufolge das so nimmt. Es ist auch im Eilrechtsschutz erfolgt, also die Sachen erfolgen meistens zuerst im Eilrechtsschutz, weil natürlich dann ja Hilfe benötigt wird, beziehungsweise schnell Hilfe benötigt wird, damit man dann handeln kann. Und da Sozialgerichtsverfahren ja manchmal bis zwischen 1 bis 3 Jahren dauern, ist das natürlich dann zu spät. Gibt ja noch so ein paar prozessuale Geschichten, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, aber man benötigt halt dann auch immer einen Grund, warum man jetzt eine schnelle Entscheidung braucht, aber die ist dann hier auch immer vorliegend. Ich habe zum Beispiel einen Beschluss, wo ich auch diesen Weg oder die Wege, die hier beschritten sind, gehen werde. Da gibt es einen Beschluss, der sagt, dass die Unterbringung 3 Monate in einer Klinik vollzogen werden kann und danach in einer Einrichtung. Das heißt, wenn natürlich denn diese 3 Monate weg sind, besteht oder drohen weg zu sein, gibt es natürlich auch ein Rechtsschutzinteresse daran, dass das dann geklärt ist, ob die Kostenübernahme erfolgt oder ob die nicht erfolgt. Jo, das ist denn erstmal, erstmal eine Voraussetzung, die man natürlich schaffen muss. Also das, was natürlich benötigt wird in den Fällen, würde ich jedenfalls so zusammenfassen, ist, dass man erstmal die Klinik sagen muss, wir sind fertig hier, er braucht hier nicht mehr sein, er kann gehen. Aber das ist sehr oft der Fall und es wird meistens nur dann der Verbleib noch verhandelt, weil man dann denjenigen ja aufgrund anderer Sachen nicht auf die Straße setzen kann. Gucken wir uns kurz noch die zweite Entscheidung, wie gesagt, vom 30. Januar an. Dort ist Ähnliches passiert. Also es wurde beantragt, eine Wohneinrichtung zu benennen, die denjenigen aufnehmen sollte und ja, hilfsweise dann der Antrag auf Kostenübernahme für eine ambulante Betreuung. By the way, der Antragsteller begehrt, und zwar zu entscheiden, Hauptsache, in der Hauptsache natürlich den Leistungen der Eingliederungshilfe, dass ein geschlossener Wohnplatz bereitgestellt werden soll und die 1:1-Betreuung durch Pflegefachkräfte, also hilfsweise im häuslichen Umfeld in Höhe von monatlich 27.360 Euro übernommen wird. So, das ist natürlich eines der schlagenden Hauptargumente für das Amt, sich zu regen, weil die Option, entweder jetzt wirklich mal einen Mitarbeiter denn hinzusetzen, der vielleicht mal telefoniert und ein bisschen arbeitet, versus 27.360 Euro monatlich an einen Pflegedienst zu überweisen, also wirtschaftlich macht das für den Pflegedienst Sinn, wirtschaftlich macht sich hinsetzen für den Landkreis oder für die Stadt Sinn. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass denn da vielleicht auch, dass denn auch was passiert. Auf jeden Fall sagt, also die Stadt hat natürlich den Antrag abgelehnt und hat gesagt, dass die Eingliederungshilfe, dass die Vermittlung und Beschaffung eines geeigneten Angebotes durch das Fachamt grundsätzlich nicht bestehen würde. Aber das hatten wir auch schon gehört in der ersten Entscheidung, das ist so. Also der Hauptantrag war halt deswegen auch in diesem Fall abgelehnt worden. Aber auch in diesem Fall, in der zweiten Entscheidung, führte das Gericht nochmal aus, dass eine 1:1-Betreuung adäquat wäre, dann diese geschlossene Unterbringung in einer Klinik zu ersetzen. Also wenn der Behandlungsauftrag nicht mehr gegeben ist. Das ist halt der entscheidende Punkt, dieser Behandlungsauftrag, der fehlt. Ja, ich glaube, alles andere, wie gesagt, wer es möchte, kann sich denn durchlesen, die einzelnen Argumente. Was bleibt? Zusammenfassend nochmal, erstens Rechtsaufsicht einschalten, also Behörde anfragen, wenn Behörde nicht leisten kann, also im Sinne eines Platzes, dann die Rechtsaufsicht einschalten und wenn das auch nicht funktioniert, dann auf jeden Fall einen Antrag stellen. Muss ja nicht hilfsweise sein, man kann einen direkten Antrag stellen auf 1:1-Betreuung durch dann einen Pflegedienst, den man natürlich suchen müsste in dem Fall, aber es wäre denkbar, dass man sicherlich irgendwie einfindet. Angebot einreichen und dann sagen, es wäre schön, wenn ihr das jetzt so übernehmen könntet. Ich denke mal, es wird noch einige weitere Entscheidungen hierzu geben. Ich bin gespannt, falls Ihnen, euch da was bekannt ist, gerne an mich, würde ich dann entsprechend übermitteln. So, zum Abschluss nochmal ein herzliches Dankeschön an die vielen Leute, die mir ihre Berichte, ihre Jahresberichte, ihre Vorlagen geschickt haben, die sie benutzen. Es gibt wirklich einige, die dann dabei sind. Ich antworte auch noch allen. Es ist nur so, dass ich darauf hinweisen wollte, dass der Bundesverband der Berufsbetreuer hat einen Anfangsbericht, einen Jahresbericht und einen Übernahmebericht auch als Vorlage vorliegen. Einfach mal dann beim BDB nachsehen. Dort gibt es, also beim Bundesverband auf der Homepage nachschauen, da gibt es sicherlich die Möglichkeit, dass man diesen Vordruck erhält. Wo er jetzt ganz genau ist, weiß ich nicht. Ich habe ihn zugeschickt bekommen und habe ihn mir mal angeguckt. Das ist, ja, ist zum Ausfüllen, ist sehr schön geeignet, das auch zu tun. Das Butler-Programm, das ist die Info, die ich erhalten habe, wird auch zeitnah diese Formulare einfügen, so dass man dann denn die Nutzung auch wieder so gut machen kann, wie man es sonst auch machen konnte oder ja, so komfortabel, wie man es vorher machen konnte. Ja, wie gesagt, ich melde mich noch. Vielen Dank erstmal dafür. Das war wirklich sehr, sehr hilfreich und lehrreich, welche verschiedenen Bereiche es gibt. Es weicht natürlich in Nuancen nur ab, aber ja, Unterschiede gibt es an der einen oder anderen Stelle wirklich. Das war's für diese Woche. Jetzt sind wir doch mal wieder über 20 Minuten gekommen. Ihnen eine gute Zeit, euch eine gute Zeit. Stammtisch, nicht vergessen, darf ja nicht der Hinweis fehlen, stammtisch@betreut.de. Unser digitaler Stammtisch, das heißt, da kann jeder aus Deutschland teilnehmen, wer möchte, kann digital dabei sein bei dem Stammtisch, weil das kam manchmal wahrscheinlich so rüber, dass wir jetzt einen direkten Stammtisch haben. Nein, es ist ein digitaler Zoom-Stammtisch, bei dem dann ja, man sich zuschalten kann. Genau. Nächster ist am 16. März, also dritter Donnerstag im Monat, 16. März, 15 Uhr wieder mit einer Stunde für Anfänger und ab 16 Uhr dann der Stammtisch direkt. Super, denn es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.